Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
Hallo und guten Tag zusammen. Heute ist ein wunderbarer und besonderer Tag, weil Jan-Arne und ich nicht alleine sind und auch nicht auf dem roten Sofa sitzen, sondern eine Expertin zu Gast haben. Und da freuen wir uns ganz besonders, Frau Dr. Birgit Just in unserem Podcast willkommen zu heißen. Jetzt gebe ich das Wort an Jan-Arne ab.
Ja, ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her, dass ich Frau Birgit Just von Helda Design aus Berlin kennengelernt habe, und zwar auf einer Schulung für zukünftige Aufsichtsräte. Und ich fand sie sofort so klasse, dass ich versucht habe, den Kontakt zu ihr aufzunehmen. Dann haben wir sie ja auch nochmal zu dem International Business Symposium an die Duale Hochschule eingeladen.
In Lörrach, genau.
Und was ich ganz toll finde, sie war jetzt auch bereit, uns beim Thema Branding nochmal zur Verfügung zu stehen für eine Fragerunde. Ganz herzlich willkommen, Birgit. Wir sind super, super happy, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Frau Momo und lieber Jan-Arne, dass ich hier dabei sein kann. Ich freue mich auch total, dass das klappt und dass ich vielleicht ein bisschen Rede und Antwort stehen kann zum Thema Branding. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Super, wir freuen uns auch und wir fangen auch direkt an mit einer ganz einfachen Frage zum Einstieg. Was fällt denn alles unter den Begriff Branding?
Ja, Branding kommt ja, wie man hört, aus dem angelsächsischen Raum und bezeichnete ja ursprünglich den Vorgang, dass man ein Tier mit einem Brandzeichen versah, um Verwechslungen auszuschließen. Und wow. Im Marketingzusammenhang sind Branding alle Maßnahmen, die ein Unternehmen, eine Dienstleistung oder auch ein Produkt differenzieren und langfristig mit einem bestimmten Image verknüpfen, möglichst unverwechselbar. Dazu gehören strategisches Markenleitbild, dazu gehört das Branddesign oder auch das Corporate Design. Das wird immer so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, synonym verwendet, die beiden Begriffe. Wir bevorzugen natürlich den Begriff Branddesign. Sounddesign fällt da rein, aber auch die kulturelle Implementierung von einer Marke in einem Unternehmen. Da werden wir sicherlich auch später nochmal drauf zurückkommen, weil das auch immer wichtiger wird.
Das heißt, man sollte ganz klar unterscheiden zwischen einer Branding- und einer Marketingstrategie. Also wo zieht man da die Grenze?
Also ich würde sagen, beides gehört zusammen, aber es ist nicht das Gleiche. Ne? Branding ist oder eine Marke ist ja im Grunde genommen ein abstraktes Produkt. Das ist ein Gefühl, ein Bauchgefühl, was ich bekomme, eben wenn ich mit einem Unternehmen in Kontakt komme, mit einem Service oder auch einem Produkt. Das ist was nichts Konkretes. Ne? Also alles, was das Publikum mit mir in Verbindung bringt, also wenn ich jetzt von mir als Marke spreche, dann ist das Branding. Und das Marketing ist sozusagen der verlängerte Arm, also die Art und Weise, wie ich es auf die Straße bringe, wie ich das Angebot kommuniziere. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel geben. Also man nehme an, das Marketing verschickt eine Einladung zu einer Party, ne, die man veranstaltet. Und wenn die Leute, die sie eingeladen haben, zur Party kommen, hat das Marketing funktioniert. So, ne? Die ist eine schöne Einladung und so weiter und so fort und Menschen sind ihr gefolgt. Was sie dann aber erleben auf dieser Party, also die Atmosphäre, die Musik, das Networking, die Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen, die Erfahrungen, die sie machen, das ist das Branding gewissermaßen. Das ist sehr intrinsisch. Und die Einladung wiederum muss dazu passen, was auf dieser Party passiert. Also es ist immer ungünstig, wenn das eine verspricht und das andere eintritt. Das Marketing muss also zum Branding passen und umgekehrt. Deswegen sind es zwei Seiten einer Medaille. Es ist ganz wichtig, im Marketing zu wissen, was man verkauft oder kommuniziert. Und dafür ist das Branding zuständig. Also was ist es denn tatsächlich im Kern? Und deswegen denke ich, dass die Grenzen da teilweise verschwimmen, aber das Branding ist dem Marketing vorgelagert, würde ich in jedem Fall sagen.
Birgit, welche häufigen Branding-Fehler siehst du, wenn du ein Unternehmen erstmals begleitest?
Das kommt so, also ich weiß nicht, ob ich es Fehler unbedingt nennen würde, aber es gibt so bestimmte Vorannahmen, die, mit denen wir häufig konfrontiert werden, die auch immer wieder auftauchen. Das hängt auch viel mit dem, ja, Markenreife Grad des Unternehmens zusammen, würde ich mal sagen. Also so ein Klassiker ist bei Unternehmen, die sich neu mit Branding beschäftigen, fragen gerne mal bei uns, aber auch bei anderen natürlich, ein Logo an, ausschließlich, in der Hoffnung, dass damit dann die Aufgabe des Brandings erfüllt ist, nämlich die Wiedererkennbarkeit, also dass ich meinen Stempel aufdrücke und jeder weiß Bescheid. Das ist aber leider ein Irrtum.
Oh.
Ein Logo ist zwar schön, aber es ist keine Marke. Ne, das ist ein größeres Gebilde und ich komme ja auch nicht weiter. Ne, also wenn ich ein Logo jetzt irgendwo drauf knalle und es hat keinen Kontext, weiß ich ja immer noch nicht, wie groß, wie alt, wie schwer. Das ist eine.
Aber klasse. Das ist total klasse, weil ich bin ja auch jetzt auf der anderen Seite und zu mir kommt dann eine Werbeagentur und sagt, Jan, dein Logo ist unmöglich, du brauchst ein neues Logo. Und dann kratze ich mich natürlich auch am Kopf und sage, dann habe ich ein neues Logo und dann.
Ja, genau.
Stimmt, ja. Aber jetzt habe ich schon unterbrochen, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Oh,
umgekehrt. Also genau das ist es. Was mache ich dann damit? Ne? Also das reicht halt einfach nicht und eine Marke ist halt dann doch ein deutlich komplexeres Gebilde. Das andere Szenario ist bei eher noch nicht so Branding erfahrenen Auftraggeberinnen und Auftraggebern, dass sie gerne sie kommen oft zu uns und sagen, sie brauchen eine neue Website und im schlechtesten Fall haben sie mit dem Website-Relaunch schon angefangen und schieben dann den Branding-Prozess nach und das sollte man unbedingt vermeiden. Das ist immer ganz ungünstig, will ich sagen, weil der Branding-Prozess vorher klargezogen werden muss, damit ich überhaupt weiß, wie das Erscheinungsbild aussieht. Bei den erfahreneren Kundinnen geht es in eine ähnliche Richtung. Da werden die internen strategischen Prozesse oft komplexer, die Markenführung wird komplexer und hier passiert es halt leider auch noch relativ häufig, dass das nicht ganzheitlich und nicht zusammengedacht wird. Also beispielsweise, wenn man jetzt ein größeres Unternehmen hat, das Marketing stößt den Markenprozess an, die Geschäftsführung stößt einen Kulturprozess an, einen Change-Prozess.
Ja.
Und die alignen das nicht vorher. Die machen das parallel in Silos und hinterher versucht man es dann so zu postzurationalisieren oder zusammenzubringen. Das sehen wir auch relativ oft. Und da wird aus meiner Sicht ganz viel verschenkt an so Synergieeffekten, ne, weil die Marke halt auch da erheblich zu beitragen kann und umgekehrt. Also das sehen wir auch selbst bei etablierten Unternehmen und bei branding-erfahrenen Unternehmen, dass das immer wieder passiert.
Du hast jetzt schon ein, zwei klassische Fehler gesagt, die Unternehmen machen können. Vielleicht fragen wir mal andersrum, wie sollen sich Kunden auf die Zusammenarbeit mit einer Branding-Agentur vorbereiten? Gibt es da so ein paar Do's and Don'ts?
Also das eine ist, wirklich genau zu gucken und sich die Zeit zu nehmen, mit wem man zusammenarbeitet. Ne? Ob die Agentur und das Unternehmen matcht und umgekehrt. Ne?
Ja.
Also sowohl kulturell, das ist ganz wichtig, natürlich auch die Leistung. Design ist nicht gleich Design und das ist auch immer so ein Thema, dass zum Beispiel, das ist auch so ein Klassiker, dass man eine Website an Entwicklungsunternehmen gibt, aber die können häufig kein Design. Man sollte schauen, ob das Unternehmen und die Agentur wirklich matchen, kulturell, aber auch von der Größe.
Ja.
Es ist häufig so, und ich verstehe das auch, das ist ein ziemlich schwer zu überschauender Markt, wenn KMU mit einem gewissen Budget zu sehr großen Agenturen zum Beispiel gehen, hat das oft zur Folge, dass man vielleicht nicht die erste Reihe bekommt, weil sich das für die Agentur nicht lohnt.
Das ist so.
Ja. Und das haben wir auch oft.
Das würde ich sogar auf andere Beratungen übertragen. Wenn ich mit einer KMU zu einer, ich will jetzt den Namen nicht sagen, der Top-Strategieberatung der Welt gehe, dann kriege ich nicht die erste Garde. Das ist auch aus meiner Erfahrung ganz genauso. Ja.
Gehen wir nochmal kurz zu diesem Branding-Prozess zurück. Wie läuft so ein Prozess ab und was gehört alles dazu?
Also so wie wir den Prozess handhaben, da gibt es sicherlich auch mehrere Möglichkeiten, aber wie wir ihn handhaben, ist, dass wir im Prinzip vier Phasen haben, vier Hauptphasen. Das erste sind die strategischen Grundlagen. Wir gehen in die Analyse, wir führen Interviews durch mit Stakeholdern. Wir schauen uns an, was bereits entstanden ist auf Markenseite, was es gibt. Wir analysieren die Touchpoints und natürlich eben unter der Prämisse, wo das Problem steckt. Also diese Problemanalyse, wo hängt es denn jetzt eigentlich, was ist der eigentliche Painpoint spielt da auch eine erhebliche Rolle. Die Zielgruppen schauen wir uns natürlich auch an und dergleichen mehr, was dazugehört, den Wettbewerb. Und haben neben dieser Analyse und Recherche auch interaktive Formate, also zum Beispiel Workshops, mit denen wir dann das Markenleitbild entwickeln und die strategische Positionierung. Das Ergebnis von diesem ersten Schritt ist, wie gesagt, ein Markenleitbild. Wir nennen das den Brandframe, der die DNA der Marke zusammenfasst tatsächlich, möglichst knapp mit USP, mit Vision und Ambition Statement, Zielgruppen, Werten und Kern, damit man auf dieser Basis eine ganz klare kommunikative Strategie aufsetzen kann, damit man sich da nicht mehr verzettelt. Das ist auch der zweite Schritt. Wir übersetzen diese Strategie, dieses Markenleitbild in ein Branddesign, in ein Storytelling, dass diese Geschichte erzählt und das eben auch spürbar macht, wofür die Marke steht, ohne dass ich mich jetzt sehr lange damit beschäftigt haben muss, notwendigerweise. Im dritten Schritt unterstützen wir dann die Implementierung. Das meint sowohl die Touchpoints, also eine visuelle Implementierung, zum Beispiel in der Website, auf Social Media, auf anderen Kanälen, aber auch diese interne kulturelle Implementierung der Marke. Das stößt man meistens schon begleitend an, damit man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vor vollendete Tatsachen stellt. Das wird auch immer wichtiger, dass die Marke eben nicht nur oder nicht ausschließlich so eine Art Aushängeschild ist, sondern es wirklich auch Leitplanken für ein Verhalten, für eine Kultur intern gibt. Und das begleiten wir dann auch. Und der vierte Schritt ist im Prinzip der wichtigste, nämlich dass unsere Kundinnen und Kunden dann in der Lage sind, mit ihrer Marke einen Unterschied zu machen und auch unabhängig von uns. Also wir begleiten das über einen gewissen Zeitraum und stehen da auch begleitend zur Verfügung. Aber uns ist immer wichtig, dass es auch unabhängig von uns dann fliegt, das Ganze.
Wie hat sich das Branding in den letzten Jahren entwickelt?
Was ich beobachte, ist, dass Branding wichtiger wird für Branchen und auch Geschäftsmodelle, die sich da früher nicht so sehr mit auseinandergesetzt haben. Also im B2C-Bereich war das natürlich immer wichtig, auch gerade bei Produkten, bei Lifestyle-Produkten ist Branding natürlich essentiell für Markenführung und Unternehmenserfolg. Vor ein paar Jahren haben wir häufig noch gehört, bei B2B hingegen, ja, wir sind ja B2B-Unternehmen, das brauchen wir nicht. Und das hat sich total geändert, muss man sagen. Also jetzt ist es so, dass viele Führungskräfte und Entscheiderinnen und Entscheider realisieren, dass Marke ganz stark zur Identifikation beiträgt. Ne? Vor allem, wenn sie eben auch gelebt wird und nicht nur behauptet. Und dabei ist es so, was wir sehen, dass die meisten aus diesem Bereich gar nicht so sehr so ein Absatzproblem umtreibt, sondern der Fachkräftemangel. Und in diesem Zusammenhang, wenn du eine Marke kreierst, die für was steht, die eine Werthaltung hat, die Ambitionen hat und diese auch klar benennen kann, kann das natürlich erheblich zu einer Attraktivität von einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin beitragen. Und das hat sich sehr verändert. Also das wird immer stärker nachgefragt und ich glaube, das wird auch tendenziell so weitergehen, was für uns natürlich gut ist, aber mich freut es halt auch, weil ArbeitnehmerInnen ja immer stärker die Sinnhaftigkeit ihres Tuns hinterfragen. Und eine Marke, die ernst genommen wird, kann darauf auch Antworten geben, jenseits von Geld verdienen. Ne? Klar, die Miete muss reinkommen, das weiß ich auch. Aber man kriegt da einfach eine andere Flughöhe nochmal rein. Und das glaube ich, also das ist für mich die Veränderung, die ich am stärksten wahrnehme.
Ich würde vielleicht jetzt den kleinen Hinweis geben auf unsere Blue Ocean Leadership Folge, wo wir auch zum Thema, wie werde ich der leckerste Arbeitgeber, nochmal reinhören kann.
Genau, da würde ich direkt gerne anschließen. Und zwar mit der Frage, wie entwickelt man eine gute Branding-Strategie, die dann auch zu diesem Unternehmen passt?
Ja, gute Frage. Ist gar nicht so einfach, so knapp zu beantworten, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, sukzessive, ja, also dass man wirklich einen Schritt nach dem anderen macht, den Prozess gut und sauber aufsetzt, dass man links und rechts guckt, also ganzheitlich ist so ein bisschen abgegriffenes Wort, aber das stimmt schon, was ich eben meinte. Ja. Ja. Das ist schon wichtig, dass man schaut, was links und rechts und vor und hinter einem passiert im Unternehmen, aber auch darüber hinaus. Und da möglichst viele Stakeholder auch integriert. Das heißt nicht, dass das eine Frage von Basisdemokratie ist. Also manche Themen müssen auch von oben kommen. Das ist so. Es ist auch eine Frage Branding ist auch eine Frage der Unternehmensführung tatsächlich, sowohl auf dem C-Level angesetzt, aber auch im Marketing natürlich. Und da geht es wirklich darum, auch eine Richtung vorzugeben. Eine gute Branding-Strategie muss, glaube ich, auch ein Teil ehrlich sein. Also es nützt mir nichts, wenn ich eine Positionierung anstrebe, die nicht realistischerweise auszufüllen ist durch die Marke. Ne? Also ich nehme mal, es ist jetzt ein bisschen gemein, ne? Aber wir sehen ja diese, es ist ein älteres Beispiel, Karstadt, Galeria Kaufhof und wie sie alle heißen, die mal versucht haben, sich als Einkaufserlebnis, Orte des Einkaufserlebnisses zu positionieren, in dem Wissen, dass sie überhaupt nicht das Budget dafür haben und was da alles dazu gehört. Also das reicht halt nicht, einen schönen Backdrop zu machen und die Klamotten dahin zu hängen. Also man muss da irgendwie auch schauen, was kann ich denn realistischerweise ausfüllen und auch diese gewisse Authentizität beizubehalten und vor allem ganz wichtig, dass das nicht nur eine Außenwirkung ist, sondern dass ich das auch nach innen implementiere. Und das ist mit das Schwierigste tatsächlich, muss man sagen.
Ich finde das ein valides Beispiel. Der Misserfolg der Unternehmen spricht leider für sich und ist nicht nur, aber auch, denke ich, in der Branding, in der Positionierung begründet. Von daher finde ich,
ja, da gehören auch andere Themen.
Ja, klar.
Da waren noch andere Themen relevant. Ne? Aber es rettet mich halt auch nicht, umgekehrt, sowas dann sich zu überlegen. Das Konzept ist ja schön gewesen. Ich will ja gar nicht sagen, dass das nicht richtig war. Ja. Aber man muss es dann halt auch hinkriegen. Ne? Und wenn es dann nur so eine Idee bleibt und nicht implementierbar ist, ne? Also sowohl tatsächlich an den Touchpoints als auch im Unternehmen, dann nützt mir das nichts. Dann nützt mir die beste, dann ist die Branding-Strategie auch nicht gut.
Ich würde hier gleich gerne eine Anschlussfrage stellen. Und zwar, wenn wir jetzt schon über so etablierte Marken oder Größen sprechen, wann, und das Wann ist in Klammern, ist ein Rebranding sinnvoll? Kann das sinnvoll sein? Oder?
Also ich finde, das ist eine super Frage, weil davor natürlich auch viele Unternehmen Angst haben, so ein bisschen. Ne? Dass wenn man rebrandet, dass man nicht wiedererkannt wird, dass man Kundinnen und Kunden verschreckt. Ich glaube, dass diese Angst, dass man die nicht haben muss. Also zum einen ist es ja so, dass Rebranding nicht immer heißt, dass man alles über den Haufen wirft und Tabula Rasa macht und von vorne, das kann man machen. Wenn das strategisch sinnvoll ist, das muss man aber nicht. Man kann Dinge auch überarbeiten und evolutionär weiterentwickeln. Das andere ist, es gibt so verschiedene Szenarien, bei denen es typisch ist, dass Unternehmen Rebrandings vornehmen und oft auch sinnvoll. Ne? Also wenn es zum Beispiel eine Neuausrichtung gibt des Unternehmens, wenn das Portfolio erweitert wird, wenn die Produktpalette erweitert wird, wenn es strukturelle Umbrüche stattfinden, ist auch ein Klassiker. Sprich, wenn die Führung wechselt, wird gerne mal gerebrandet, natürlich eher aus anderen Gründen. Was auch wichtig ist, wenn man merkt, dass die Kommunikation, also im Marketing merkt man das dann ja, ne? Das ist ja so der Indikator, wenn das so ausfranst und so inkonsistent wird, das sollte man auch ernst nehmen, da aufzuräumen, weil das dem total widerspricht. Ne? Wenn jeder irgendwie dann auf Social Media oder auch bei Präsentationen mit seinem selbstgebastelten Collateral da ankommt, dann sollte man drüber nachdenken, ob man da was macht. Und was eben gerade genannt worden ist, ist eben auch total wichtig, ab und zu mal wirklich kritisch zu überprüfen, ob das Branding noch auf der Höhe der Zeit ist. Ne? Unternehmen wachsen und entwickeln sich weiter und das Branding wächst eben oft nicht mit. Und dann sollte man das auch wirklich in Erwägung ziehen und wirklich auch beobachten. Oft haben wir halt auch diese Angst, dass Menschen abgeschreckt werden von Veränderungen. Man hat auch Dinge lieb gewonnen oder hängt dran. Aber ich sehe es halt auch, man muss es auch auf der anderen Seite betrachten. Ne? Wenn man einen veralteten Markenauftritt hat, dann ist es sehr schwer, jemanden davon zu überzeugen, mit dem man nicht direkt spricht. Und die Marke ist ja Botschaft des Unternehmens 24/7, dass sie ein sexy, innovatives Angebot haben. Das ist so ein bisschen als geht man zu einem Date und zieht einen Konfirmationsanzug an. Ja, also da muss man sich richtig abmühen, diesen Eindruck zu korrigieren, diesen ersten, wenn das Data überhaupt noch reinfuhr. Da ist.
Jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus.
Was?
Ich sagte, das habe ich immer falsch gemacht.
Ist auch so eine Art von Branding, ne? Also ich finde das immer ein ganz gutes Bild. Das würde kein Mensch machen. Aber an so alten Branding hängen sehr viele Führungskräfte total dran, obwohl es einfach vorbei ist. So, ne? Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man das Rad neu findet und dass das, was schon da ist, nie gut war. Aber wie gesagt, also wenn ich von mir selber behaupte, ich sei innovativ, dann muss das auch so ausschauen.
Super spannend. Ich würde gerne mit einer Anschlussfrage reingehen. Und zwar habe ich mal gelernt, dass die Frequenz, mit der das Logo überarbeitet wird, zur Markenstärke korreliert. Und zwar folgendermaßen: Je seltener man das Logo überarbeiten muss, umso stärker ist die Marke. Und das Beispiel dazu wäre Coca-Cola versus Pepsi. Mhm. Wobei ich weiß nicht, ob der Abstand heute noch so groß ist. Lange Zeit bei Coca-Cola wurde sehr viel stärker wahrgenommen als Pepsi. Heute sind sie, wenn ich mir die Zahlen anschaue, ist Pepsi auch ein super, super starkes Unternehmen. Aber jetzt fragen wir mal unsere Marketing-Expertin, wie schätzt du das ein? Ist das valide?
Also ich meine, wenn ich Coca-Cola habe, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht ändern. Ne? Also das ist halt auch das Logo wohlgemerkt. Ja. Also ich habe jetzt nicht die Genese vom Branding von Coca-Cola so vor Augen, aber ich würde schon denken, dass sie da auch Dinge überarbeitet haben und evolutionär weiterentwickelt. Das kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen. Weiß ich jetzt aber nicht so genau. Es ist auch eben immer eine strategische Frage. Wenn ich eine Marke habe, die so wertvoll ist, dann würde ich da natürlich relativ behutsam dran gehen. In dem Fall würde man natürlich denken, wenn jemand ein sehr krasses Makeover macht, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Das kann passieren. Auf der anderen Seite sehen wir auch bei anderen etablierten Marken, Automobilmarken zum Beispiel, dass auch die hingehen. Und das ist ja jetzt keine Industrie, die jetzt sehr wechselhaft wäre oder ihr Fähnchen schnell nach dem Wind hängt, sondern eher in die Führung geht unter Umständen, dass selbst die auch immer mal wieder hergehen und da ein Makeover hinlegen, mit mehr oder weniger Erfolg natürlich, klar. Also ja, wenn eine Marke so stark etabliert ist, dann geht man da sicherlich etwas behutsamer mit um, klar. Aber es heißt nicht, dass sich nichts verändert. Das ist halt wieder diese Logo-Geschichte, ne? Aber da muss halt auch erstmal hinkommen, dass du so bekannt wirst wie Coca-Cola.
Das stimmt. Und jetzt kann ich ein bisschen angeben. Der Erfinder des Coca-Cola-Logos ist der alte Bellingrath, der in den Südstaaten von USA gelebt hat. Und weil er so wahnsinnig viel Geld verdient hat, hat er einen riesigen Park der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Bellingrath Gardens kann man bis heute in der Nähe von Mobile, Alabama, anschauen, aber ich glaube, es interessiert niemanden.
Vielleicht möchte jemand
da mal hingehen, ja.
Ich würde es mir angucken, wenn ich in der Gegend wäre.
Gehen wir nochmal zurück zu den KMU. Wenn die ihre Markenstrategie neu aufsetzen wollen oder sagen, okay, sie machen tatsächlich ein Rebranding, brauchen die zwangsläufig Hilfe von außen, um das richtig umsetzen zu können?
Also ich würde nicht sagen zwangsläufig, aber es gibt so ein paar Themen, die es sinnvoll machen, sich von außen Hilfe zu holen. Also es macht ja in der Regel den Prozess effizienter und ehrlich gesagt auch ein bisschen professioneller. Das meine ich jetzt nicht böse, aber das ist halt kein täglich Brot. Ne?
Ja.
Es liegt auch daran, dass externe Beraterinnen, Berater, Markenberater und Branding-Experten andere Sicht auf die Marke haben. Und zwar von außen, die sehr wertvoll ist, die verliert man irgendwann, wenn man im Unternehmen arbeitet, diesen gewissen Tunnelblick, das kann man nicht vermeiden, das ist ganz normal. Das führt zum einen, also dieser Tunnelblick, wenn ich ihn mal so nennen darf, das führt zum einen schnell zu generischeren Ergebnissen, als man haben möchte. Und meistens ist es auch so, in fast jedem Unternehmen, das hat einen spannenden Kern und auch einen Kern, den man gut rausarbeiten kann. Es gibt diese Unterschiede. Das ist es ja letztendlich. Brandmanagement ist ja Management von Unterschieden und nicht vom Gleichen. Und zum anderen ist es auch so, dass wenn man Problemzonen, nenne ich das jetzt mal in Anführungszeichen, erkennt, kann man als Externe das viel offener ansprechen.
Ja.
Als jemand, der angestellt ist, weil man da keine Befürchtungen haben muss gegenüber irgendwelchen Befindlichkeiten oder Hierarchienbefindlichkeiten schon, aber das ist dann nicht so wild. Leider ist es ja auch so, nicht nur bei uns, dass man auf externe irgendwie eher hört. Selbst wenn intern jemand genau das Gleiche sagt, das haben wir auch schon häufiger gesehen, wird es anders wahrgenommen, als wenn ein Externer das sagt. Und all diese Themen, wie soll ich mal sagen, machen es sinnvoll, sich externe Hilfe zu holen. Das gilt aber auch für größere Unternehmen. Das gilt nicht nur für KMU, die haben genau das gleiche Thema.
Birgit, welche Zukunftstrends gibt es in deinem Geschäft?
Ja gut, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, ist natürlich KI in erster Linie. Da wird sehr viel drüber diskutiert im Moment, wie das den Job verändern wird, das Branding verändern wird. Ja, das ist so der größte Trend. Ja.
Sie sind zertifizierte Story Brand Guide. Was genau ist das?
StoryBrand ist ein Marketing-Framework aus den USA. Das ist entwickelt worden von Donald Miller, der seines Zeichens Marketing-Expert ist, aber auch Drehbuchautor. Und in diesem Framework oder mit diesem Framework helfen wir unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern, wirklich kundenzentriertes Storytelling zu entwickeln und das systematisch auf alle Touchpoints auszurollen. Das macht so den Charme dieses Frameworks aus, dass es, wenn man das einmal dieses Prinzip hat und auch einmal diese Storyline hat, dass die überall funktioniert, sei es auf der Website bis hin zu einem Social Media Post in der kürzesten Form. Ich bin ein großer Fan, sehr überzeugt davon. In den USA ist das sehr bekannt und auch sehr populär. Auch in großen Konzernen wird es tatsächlich angewandt. Hier ist es noch nicht so bekannt, gut für uns. Also wir sind eine von drei Agenturen, die diesen Zertifizierungsprozess oder wir sind nicht als Agentur zertifiziert, muss ich der Ehrlichkeit halber oder der Richtigkeit halber sagen, sondern ich als Guide. Man kann sich auch als Agentur zertifizieren lassen. Nichtsdestotrotz sind wir einer von drei Anbietern, die diesen Prozess durchlaufen haben.
Spannend. Also könnte das auch ein Trend für die Zukunft sein, dass das auch in Deutschland immer mehr kommt?
Möglicherweise ja. Also ich habe schon den Eindruck, dass dieses Umkehren der Perspektive mittlerweile häufiger verbreitet ist als vorher. Also wir sehen immer noch sehr viel, dass Unternehmen von sich aus argumentieren und aus ihrer, aus so einer egozentrischen Perspektive. Wir machen dies, wir machen jenes. Und das, glaube ich, wird langsam abgelöst von diesem wirklich Kunden. Ich meine, alle sagen kundenzentriert, aber man muss es dann halt auch erstmal machen. Ich habe schon den Eindruck, dass das weiter verbreitet ist. Ob es jetzt dieses Framework unbedingt sein wird, ist die andere Frage. Ich finde, es kann nicht schaden. Man kann sehr viel lernen auch von den USA, was das angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, ja, dass das auch ein Trend werden könnte.
Es gibt ja 12.783 Branding-Agenturen in Deutschland und noch viel mehr auf der Welt. Was genau macht denn Helder in Berlin aus?
Helder ist ein Begriff aus dem Niederländischen und bedeutet klar. Klarheit ist auch unser Markenkern. Und für unsere Auftraggebenden bedeutet das, dass wir bewusst sehr transparente Prozesse aufsetzen. Wir wissen, dass Branding- oder Rebranding-Projekte für die meisten Unternehmen nicht zum täglich Brot gehören. Deswegen ist es uns sehr wichtig, keine Blackbox draus zu machen. Das andere ist, dass wir mit dem Brandframe klare Markenleitbilder entwickeln mit unseren Auftraggebenden, die sich oder der sich tatsächlich als Tool zur Markenführung intern und extern eignet, der also so eine Kraft hat und auch so eine Eindeutigkeit, dass man es wirklich als Werkzeug benutzen kann. Das dritte ist, dass wir als Branding Boutique ausschließlich Strategic Design anbieten. Das heißt, wir leiten konsequent aus der Strategie das Design ab, damit es keine Geschmacksfrage wird am Ende des Tages, sondern wirklich der Ausdruck der Markenidentität und ein Bedeutungsträger für deren Leistung und den Mehrwert der Kunden gewissermaßen außen tragen sollte.
Sehr schön. Vielen Dank erstmal für das schöne Gespräch. Wir haben schon wahnsinnig viel erfahren über Branding, die Herausforderungen, die Möglichkeiten, die Chancen. Und zum Abschluss noch eine Frage. Haben Sie vielleicht noch Tipps für Unternehmen, die sich jetzt gerade mit ihrer Branding-Strategie befassen?
Ja, natürlich können Sie gerne einen Termin mit uns machen für einen unverbindlichen Chemistry Call. Das ist immer ein super Tipp. Aber tatsächlich würde ich raten, einerseits genug Zeit einzuplanen für den Prozess. Links und rechts zu gucken, hatte ich schon gesagt. Kein Design vor Strategie machen, auch ganz wichtig. Matching hatte ich auch schon gesagt. Was ich raten würde, nicht zu pitchen. Also sich nicht was malen zu lassen, in Anführungszeichen, bevor man nicht inhaltlich gesprochen hat. Das bringt keinem was. Wir haben auf Helder Design, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, sehr viele Insights und viele Vorlagen frei zur Verfügung, die diesen Prozess auch unterstützen. Da kann man sich informieren. Das hilft auch tatsächlich, jetzt mal unabhängig von uns, einen richtigen Partner zu finden und sich tatsächlich auch nicht scheuen, Fragen zu stellen. Also das wären so meine Themen tatsächlich. Nicht isoliert, genug Zeit einplanen. Wir haben auch ganz oft das so ein bisschen aktionistisch. Wir brauchen jetzt unbedingt XY oder jetzt ganz schnell einen Workshop. So funktioniert es aber meistens nicht so wirklich. Auch frühzeitig gucken viele, die guten Agenturen sind häufig gebucht. Ein halbes Jahr mindestens vorher. Also, dass man da wirklich nicht zu lange wartet, rechtzeitig schaut.
Super, das waren wertvolle Tipps, denke ich. Und ich hoffe und denke, dass unsere HörerInnen da sehr viel mitnehmen konnten aus diesem Gespräch. Und ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Expertise und dass Sie das in unserem Podcast teilen konnten. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es vielleicht dem einen oder anderen HörerInnen weiterhilft.
Also mir als Hörer, glaube ich, würde es gut gefallen. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.